Wir machen mal E-Learning 1.0, 2.0. Jetzt, Markus, jetzt. Dann schneiden. Okay. E-Learning generell, was ist denn der Begriff eigentlich? Wir meinen, wenn wir elektronische Medien einsetzen, wenn wir das nur am Rechner machen, ist es umstritten, ob es schon E-Learning heißt. Das ist manchmal je nach Einrichtung. Ich komme oft in Schulen, arbeite mit ganzen Schulen, da sage ich immer, definieren Sie bei sich im Team, dass Sie klar sind, wie Sie die Begriffe nennen. Bei Unis zum Beispiel unterschiedlich. Manche Unis sagen einfach im Raum den Medieneinsatz, also Interactive Whiteboard wäre noch kein E-Learning, sondern eher, wenn man über Distanz lernt. Also wenn der Lerner und der Lehrer vielleicht nicht mal an einem Ort sind und das Internet zum Einsatz kommt. Das ist ja beim Interactive Whiteboard nicht der Fall. Ein Beamer mit PowerPoint-Folien wäre noch kein E-Learning. Das ist eher eine Medienunterstützung von einem Vortrag. Ja. Generell ist es so der ganz allgemeine Begriff und manchmal kommt diese Ortsdimension rein. Der Lerner ist weg. Ob der, wenn Sie jetzt in PC-Puk kämen und da mehr Lernprogramme, zum Beispiel Sprachlernprogramme, das macht Sprachenzentrum hier, Sie können hingehen, können Mikro sprechen üben oder Kopfhörer aufsetzen, sich was anhören, ob das E-Learning ist oder nicht, in manchen Definitionen ja, manchmal nennen wir es eher Selbstlernzentren oder sowas. Jetzt gucken wir mal, was es bringt. Also eine Hauptdimension, was es bringt, ist, dass man sich erhofft, dass die Lerner besser damit lernen auf einer kognitiven Ebene. In dem Moment jetzt passieren bei Ihnen kognitive Prozesse, hoffe ich. Und dann ist eine Überlegung, zum Beispiel bei sowas, wie gestaltet man die Visualisierung zusammen mit der Sprache, dass es Ihnen, das hilft, sich das irgendwie zu merken. Wenn ich jetzt hier riesen Textfolie hätte, ganze Textwüsten, dann könnte Ihr Hirn zwar relativ schnell umschalten, aber es wäre nicht unbedingt lernförderlich, weil Sie einen leichten Stress bekommen, obwohl Sie es kaum merken. Sie kennen das, wenn Sie Matheunterricht haben. Macht jemand Mathe, Chemie, Physik hier im Raum? Wenn Sie die Hektik haben beim Abschreiben der Tafel und der wischt schon wieder, während Sie noch am Schreiben sind, da fallen Sie in Stress rein, wo Sie gar nicht mehr so gut zuhören können, weil Sie eher mit dem Abschreiben beschäftigt sind. Wenn das Cognitive Load, die kognitive Ladung, wie viel Ladung bekommen Sie auf einmal ins Hirn? Quasi wie viel erreicht Sie, wie viel kognitive Ladung können Sie prozessieren? Und das kann gut sein, das kann angemessen sein. Was man jetzt mit neuen Medien probiert und vor allen Dingen mit Multimedia, ist zum Beispiel dem Lerner eine Interaktivität mit dem Lernstoff anzubieten, dass er bessere Verstehensprozesse bekommt. Zum Beispiel hier, ich habe gleich noch so interaktive Beispiele. Was hier zum Beispiel gemacht wird, da oben ist eine Formel zu sehen und das ist eine Codierungsform. Eine Formel, wie man es darstellen kann. Sprache ist eine Codierungsform, Bild ist eine Codierungsform. Es gibt Menschen, die zum Beispiel in der Schule ganz schreckliche Erfahrungen mit Mathe haben, die gucken eine Formel an und haben Stress und denken, oh, kann ich nicht. Und da überlegt man, gibt es eine alternative Codierungsform, die man denen anbieten kann. Das kann ich jetzt im Bild machen. Aber hier ist sogar, dass ich diesen Regler bewegen könnte und dann bewegt sich diese Kurve und dann kann ich die nochmal anders zugänglich machen, diesen Lerninhalt, als wenn ich irgendwie nur eine Folie auflege oder nur die Formel hinschreibe. Und damit ist es interaktiv, wenn der Lerner interagieren kann mit dem Lernstoff. Und das ist was Multimedia uns anbietet. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt das Internet, sondern einfach nur multimedial kann ich da was einsetzen. Und die Überlegung ist, wenn ich so einen Vortrag halte, sitzen Sie jetzt sehr rezipierend da. Und was ich möchte, ist ein Interagieren des Lerners mit dem Stoff. Der Vorteil ist jetzt noch, der eine geht hin und kennt es und braucht damit eine Minute oder sieht die Formel und versteht und der nächste muss quasi länger damit verbringen. Und damit kann ich auch noch individualisieren. Ich kann quasi jedem Lerner noch Unterschiede anbieten. Das kann ich auch, wenn jemand ein Buch liest. Also der eine liest länger, schaut ein Bild an, der andere kürzer. Ja. Hier kann ich eben dieses Interagieren auch nochmal unterschiedlich einsetzen. Jetzt habe ich mal einen Mathe-Prof gesagt, als ich den Vortrag gehalten habe, ich kann doch nicht ein ganzes Mathe-Studium nur mit Bildchen machen, denen keine Formel zeigen, das ist nichts in der Sache. Das hier wurde entwickelt für Studenten oder Studentinnen, die Bio haben, also Bio studieren und dann zum Beispiel im Nebenfach Physik und plötzlich doch viel mehr Mathe machen müssen, als sie erwartet haben, dass sie in einem Bio-Studium begegnet. Und dann nochmal Lücken nachholen, das ist zum Beispiel auch ein Effekt von E-Learning, dass wir gucken, wo sind Wissenslücken bei meiner Lerngruppe und manchen kann ich online Zusatzangebot machen, was andere nicht nutzen. Die Uni Frankfurt hat dazu beispielsweise an der TU Berlin Mathekurse eingekauft im großen Umfang. Die kauft solche multimedialen Lernprogramme und dazu Tutoring. Wenn jetzt ein naturwissenschaftlicher Student hier in Frankfurt an einem Problem hängt, auf dieser Online-Plattform der TU Berlin kann er quasi Hallo schreien und da taucht ein menschlicher Tutor auf. Das ist ein Student der TU Berlin, Mathe-Student, die kriegen dafür Geld. Und dann kann er eine Frage stellen. Und das kann man aber nur anbieten als TU Berlin, wenn man viele Kunden hat. Also nur für die Berliner Studenten dann den ganzen Tag zu warten, 7 Tage die Woche von morgens 8 bis abends 8, ob einer kommt, ist quasi, kann man machen, wäre aufwendig. Was die machen, ist, dass sie das in ganz viele Hochschulen verkaufen. Im kommerziellen Bereich sind Sprachlernanbieter so unterwegs. Die bieten große Portale, wo man Sprachen lernen kann. Und wenn man hängt, kann man quasi einen Tutor, einen menschlichen Tutor kontaktieren. Das sind verschiedene Firmen, die das machen. Ich zeige Ihnen jetzt mal so ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Und zwar ist hier ein Beispiel, das ist gut gestalteter Content. Wir nennen Content den Inhalt auf einer Ebene von der Didaktik. Was hier nicht so gut ausgeprägt ist, ist Design. Das ist ein Projekt, die haben leider ein bisschen am Designer gespart. Da sieht man, das von oben links bis unten rechts vollgeschrieben. Ja, das ist so für unser Auge nicht so vorteilhaft. Das ist sehr viel Information, bis man sich orientiert. Was hieran gut ist, dass das Material, mit dem ich arbeiten muss, und die Fragestellung auf einer Seite sind. Da gibt es Untersuchungen, dass es gut ist, wenn es nah beieinander ist. Also die Frage und das Material. Und das ist ein Inhalt, der dazu führt, dass die Lernenden interagieren. Und zwar stehen hier Fragen. Und die Lernenden müssen sich hier in der Landschaft bewegen und hier Auswahlprozesse treffen. Die können sich was an- und ausblenden, um Fragestellungen zu beantworten. Ja, und hier sind eben die Fragen, kann ich nach und nach durchgehen und navigieren. Wenn ich hier verloren bin in der Landschaft, kann ich hier noch die Ansicht wechseln, sagen, wo bin ich eigentlich, in welcher Ecke, und hier diese Fragen beantworten. Was das System macht, ist automatisch Feedback geben. Wir nennen das Machine Grading. Also das ist ein Vorteil, dass der Lehrende nicht persönlich Feedback geben muss. Feedback von uns Lehrenden ist mit eins der motivationalsten Elemente, aber auch sehr teuer. Jedem einzelnen Lerner dauernd Feedback geben ist teuer. Ja. Also wenn man zum Beispiel so Volkshochschulkurse anguckt, Spanisch lernen, macht man im Präsenzunterricht Sprechen und ein bisschen Grammatik, aber wenn zusätzlich so ein Lernprogramm noch da ist, wo die Grammatik üben können, allein daheim, ist es vorteilhaft, weil ich nicht dauernd jedem auf einer Ebene von Grammatik quasi Feedback geben kann. Was die dann probieren, ist sagen, ich will Präsenz nutzen zum Sprechen und dieses automatisiertes Feedback, damit die einfach Grammatik üben und damit die Präsenzzeit wertvoller nutzen. Das sind Sachen, das ist aus dem Projekt WebGeo, das ist in OLAT, kannst du mal verlinken auch in OLAT, ja. Da sind ganz viele so Lernmodule, so nennen wir interaktive Lernmodule, und die kann man auch im Klassenraum einsetzen. Also nicht nur gemacht, dass die Lernenden das zu Hause einsetzen, sondern ich kann auch ein Unterrichtssetting machen, wo die Schüler in Gruppen an Rechner gehen und solche Aufgabenstellungen bearbeiten. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Kontinentalverschiebung hier, das sind auch hier die Fragen. Ich kann die Kontinentalverschiebung ablaufen lassen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, die verschieben sich hier, die Platten. Ich kann die mal gucken, ich kann die verschieben, an eine bestimmte Stelle gehen und hier quasi die Fragen nacheinander durcharbeiten. Und was man versucht, ist, dass der Lerner halt in diesen Inhalt eintaucht und nicht nur so anguckt, sich die einmal anguckt, denkt, aha, so war's, das war's dann, sondern tiefer, in tieferes Verstehen reingeht. Ein weiteres Beispiel ist noch die interaktive Karte. Das ist ein Beispiel, wo wir Auswahlprozesse treffen müssen, um Fragen zu beantworten. Wie ich das einsetzen könnte, wäre beispielsweise, dass ich Gruppen bilde und die bekommen ein kleines Arbeitsblatt auf Papier und jede Gruppe hat ein anderes und ich kann mit diesem Material immer wieder arbeiten. Die müssen hier Auswahlprozesse, zum Beispiel Bodenerosion, Niederschlag und so weiter, für gewisse Regionen, die können hier auch eintauchen in Regionen, durch die Welt navigieren. Ja. Und das ist ein Inhalt, den kann ich immer wieder verwenden und könnte auch im Klassenraum es einsetzen oder zu Hause mit Hausaufgaben. Solche Inhalte werden zum Teil von Lehrern entwickelt, zum Teil von Verlagen, zum Teil von Hochschulen. Wir nennen das Content. Und es ist ein hohes Interesse, dass das getauscht wird, wenn Sie mal den Begriff gehören, Open Educational Resources, offene Bildungsressourcen oder abgekürzt OER. Das ist ein Anliegen, wo wir sagen, Inhalte, die von Steuergeldern finanziert wurden durch Lehrerinnen und Lehrer oder eben zum Beispiel an Hochschulen, sollen kostenfrei verfügbar gemacht werden und getauscht werden. Und da gab es jetzt in Berlin eine große Konferenz, die OER-Konferenz. Dann gab es in Köln eine und wir machen demnächst am 5. und 6. Dezember hier in Frankfurt auch eine Tagung, wo wir gucken, wie können wir so Sachen denn auffindbar machen. Weil wenn Sie jetzt sagen, ich hätte gern was für mein Fach, es gibt keine gelben Seiten für so Content. Es gibt eine Menge im Netz, aber wir finden es nicht. Und die Idee ist, die Sachen so zu beschreiben und auf solche Portalen, wir nennen die Repositories, abzulegen, dass wir die finden. Das heißt, man hat manchmal Fachportale für Physikinhalte, für Matheinhalte oder man versucht, die so zu also durch Metadaten, so nennen wir das, durch sozusagen Beschreibung gut auffindbar zu machen im Netz. Ja, zurzeit liegt es zerstückelt oft dort, wo das entwickelt wurde an Unis. Es gibt ein paar Portale für Lehrer. Die würde ich auch mal, dass ihr in den OLAT-Kurs reinstellt. Das ist ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien, Lernmodule.net, die Bildungsserver der Länder, wo der Ansatz ist, Wikiversity, wo der Ansatz ist, dass Lehrerinnen und Lehrer Inhalte tauschen und auch noch über ihr Fach auffindbar machen. Das hier ist mehr als ein Lernmodul. Das erste, was ich jetzt gezeigt habe, waren so kleine Lernmodule, kleine Einheiten, die kann man hier sehr flexibel einsetzen. Das ist ein Lernprogramm. Ein anderes Wort dafür sind Web-Based Trainings. Das ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei Chibu Aldi 9,90 Euro auf CD einen Englischkurs kaufen, das ist ein Computer-Based Training, CBT. Und wenn es im Netz verfügbar ist, nennt sich das ein WBT. Sie erkennen die daran, dass die meistens so einen Vorwärts-Button haben. Die gibt es noch, momentan sterben die ein bisschen aus, weil wir inzwischen andere Formate entwickeln, aber die werden nach wie vor entwickelt, sind im Weiterbildungsmarkt auch sehr im Einsatz. Werden auch in Schulen eingesetzt, eher ein bisschen weniger, aber sehr stark zum Beispiel, es gibt Haupt- und Real- und Abendschulen. Es gibt einen kompletten Realschulabschluss online, den bietet die VHS Frankfurt hier an und da werden so Sachen eingesetzt. Oder falls Sie mal einen Online-Studiengang machen oder sich mal weiterbilden, da werden auch solche Module oder ganze Lernprogramme eingesetzt. Ja, die haben meistens so eine Lernzeit von 20 Minuten, irgendwas Abgeschlossenes. Die sind dann gut, wenn die nicht nur Textwüsten da drin haben und Interaktivität. Also wenn die nur voller Text sind, könnte man fast besser auch ein PDF bereitstellen, dass man ausdrucken kann. Und wir lernen auch am besten, wenn wir auch mit dem Material arbeiten. Also wenn Sie den Text offline lesen, unterstreichen, highlighten, Notizen dran machen, lernen Sie intensiver, als wenn Sie quasi was nur am Bildschirm lesen. Das verändert sich ein bisschen bei jungen Menschen, also noch jünger als Sie, Sie sind so am Oberkante dieser Generation, die haben ein bisschen mehr Gewohnheit, Texte am Bildschirm zu rezipieren. Und wenn man zum Beispiel ganz oft mit E-Books lesen würde, würde man durch seine Mediennutzungsgewohnheiten auch einen besseren Verhaltenseffekt auf sowas entwickeln. Generell lernen wir am besten, wenn wir interagieren, wenn wir mit dem Text arbeiten. Und jetzt können Sie sagen, die Frau Brehm hat gesagt, ich darf da nicht so viel Text reinmachen, ich will ein Lernprogramm machen, also mache ich ein paar Bildchen rein. Wenn Sie Bilder reinmachen, die das so Strukturen nochmal darstellen, Zuordnung, dann ist folgende Gefahr, unser Hirn rezipiert Bilder sehr schnell. Und dann denkt Ihr Hirn dauernd, ich habe verstanden. Und es könnte passieren, dass Sie durch so ein Lernprogramm so durchrasen, mit dem subjektiven Gefühl von, ich habe verstanden. Und in Wirklichkeit haben sie nicht, so ein bisschen wie diese amerikanischen Lehrbücher, das ist immer so am Ende vom Kapitel, ja, jetzt müsstet ihr Folgendes verstanden haben. Oder so Fragen, wo man so drüber geht und denkt, ja, könnte ich wahrscheinlich beantworten. Was man machen muss, damit die interaktiv genutzt sind, in diese Kurse rein, werden Quizzes integriert. Also schlechte Kurse haben dann irgendwie 20 Seiten Text und Bildchen und hinten 10 Seiten Quizzes am Ende. Gut sind die, wenn diese Aktivitäten reingebaut werden. Also zum Beispiel eine Fragestellung, dann ein Video gucken und dann die Fragestellung beantworten. Ja, oder was lesen oder diese interaktiven Sachen, wie ich sie eben gezeigt habe, wenn die da drin sind. Das Problem ist, kaum wollen wir sowas Interaktives machen, wie diese Karten eben, ist es aufwendiger, sowas zu produzieren. Zurzeit gibt es einen Trend, dass in so Lernprogramme mehr Videos eingebunden werden. Ich weiß nicht, ob Sie so manchmal auf Webseiten gucken, ich bin jemand, der guckt Nachrichten im Internet, also nicht Fernsehsendungen, sondern ich lese. Und ich bin aber eher ein Texttyp, ich lese gerne. Und habe in den letzten Jahren extreme Veränderungen zum Weg zugunsten des Videos beobachtet. Wenn Sie heute auf Seiten kommen wie heute.de, Zeit, Spiegel Online und so weiter, finden Sie immer mehr Videos, immer weniger Artikel. Und dieser Trend spiegelt sich auch in diesem Programm wieder, dass man inzwischen Videosequenzen in sowas einbettet. Der Grund ist, dass wir die Geräte stärker werden, mit denen unsere Lernenden was empfangen können. Also über das Internet können wir stärker übertragen, Videos. Und es ist schneller, ein Video zu produzieren, als so lange Textwüsten zu machen. Ja, wir können sehr leicht rezipieren, produzieren solche Bereiche. Ja, hat weniger Seiten. Man zählt zum Beispiel, wenn ich eine Stunde Vortrag machen möchte und das alles verschriftlichen würde in so einem WBT, 100 Stunden Produktionszeit. Wenn ich mich jetzt hinsetze, ein Video mache, ohne jetzt großes Studio, hätte ich viel weniger Zeit, als wenn ich das alles verschriftlichen muss, was ich hier erzähle. Ja, es wird dann teuer, wenn man eben höherwertige Videoproduktionen macht. Bei den Videoproduktionen, wie wir hier, wir zeichnen es ja hier auf, gibt es auch Untersuchungen, dass zum Beispiel, wenn Lerner den Hochschullehrenden oder den Referenten nicht kennen und es nur im Netz hören, dass manche Lerner nach 15 Minuten ungefähr diesen Kopf brauchen, der sich so bewegt. Wir nennen den Talking Head. Manchen Lernern, also auch vor allem visuellen Lernern, hilft es dann, diesen Menschen zu sehen. Und wenn der Kopf nur so wackelt, um die Aufmerksamkeit zu halten. Also oft sind so Lerneinheiten gut, so 20 Minuten. Eine Stunde Video im Netz am Rechner gucken ist nicht so lerneffizient. Die Aufzeichnungen sind auch eher dafür gedacht, dass man nochmal was nachguckt, als dass man es quasi komplett im Netz dann anhört. Ich weiß nicht, wie gut Sie sowas durchhalten. Also ich vermute, Sie gucken nicht unbedingt eine Stunde Vorlesung sich am Stück nochmal an. Idee ist eher, man springt an die Stellen, wie jetzt Mathe oder Physik, wo man was nicht verstanden hat oder was dann nochmal interessiert. Sprechen wir drüber. Hier ist ein spannendes Beispiel übrigens vom Design nicht gut. Blocksatz gehört nicht auf solche Seiten. Unser Auge liebt diese Einrückung, weil es orientiert, wo es ist. Blocksatz passt auf Zeitung, gibt ein ruhiges Schriftbild. Was hier ein schönes Beispiel ist, in der Medizin gibt es ganz viel so fallbasiertes Lernen. Gibt es auch im Kaufmenschenbereich, so Planspiele, Fallbeispiele. Die Idee ist, man macht ein situiertes Lernen. Man begibt den Lerner in Situationen. Stell dir vor, du bist Arzt oder du bist Anwalt oder du bist Manager. Und aus dieser Situation heraus lässt man Lernen Entscheidungssituationen treffen. Das ist viel motivierender, als wenn man so ganz trocken irgendwie so eine juristische Fragestellung, folgender Gesetzestext, Herr A trifft Herrn B. Und wenn man ein Setting macht, angenommen, Sie sind Anwalt, Kunde kommt rein, hat folgendes Problem, Nachbarschaftsstreit. Ja, sagt vor, du bist Anwalt, das ist motivierender für viele. Wir nennen es situiertes Lernen. Was hier ganz spannend ist, das ist zum Alleinelernen, um Fälle zu lösen. Wir haben wie so einen Lernzyklus, also Theorie anwenden, Feedback auf die Anwendung, Reflexion darauf und Theorie. Das nennen wir im Kolb, hat so ein Learning Circle gemacht. Und das ist gut, wenn man quasi Theorie bekommt, anwendet, Feedback auf die Anwendung bekommt, dann versteht man das erst. Was hier die Idee ist, die gehen zum Beispiel in eine Vorlesung, kriegen ein Krankheitsbild beschrieben und gehen dann an einen Fall am Rechner und wenden das Wissen an. Und hier ist ganz spannend, dass diese Lösung lange nicht sichtbar ist, aber was man auf dem Weg sich holen kann, ist ein Tipp, worauf soll ich dann mal achten? Man kriegt einen Experten-Input. Man sieht die Lösung, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, ist angegraut. Und die Idee ist, wenn jetzt jemand sagt, an der Stelle war ich nicht weiter, könnte man so einen Expertentipp holen, der sagt, schau dir doch mal vielleicht die Zunge mal an. Dann könnte man sagen, Zunge angucken, wird sehen, ob die belegt ist. Wir haben hier in der Medizin so einen Fallgenerator geschrieben, hat ein Student gemacht, der sogar die anderen Studenten können Fälle bearbeiten und sehen, durch welche Untersuchungen sie die Lerner, also die Patienten jagen und wie viel Kosten das produziert und können dann ihre Untersuchungskosten und ihre Untersuchungsschritte vergleichen mit dem Weg, den ein Experten gewählt hat. Und das ist wirklich auch so abgebildet wie so Patientenakten. Ja, und das ist auch zum Üben. Wir sehen, naja, Ultraschall wäre hier gar nicht nötig gewesen oder den durch die Röhre zu schicken und so weiter, ein EKG zu machen. Es hätte mal gereicht, irgendwie mal einen Puls zu fühlen oder die Augen anzuschauen oder sowas. Ja. Ja, und das ist eben auch, um die Realität ein Stück reinzuholen, üben zu lassen an einem Modell, weil die Realität noch nicht verfügbar ist, weil die halt noch im Studium stecken und man kann nicht dauernd an Patientenbett gehen. Wir nennen es Bedside-Teaching. Wir haben Fälle, da können die nicht mit 80 Studenten dann zum Patienten ans Bett gehen und irgendwie sagen, machen Sie sich mal frei, Herr Meier. Ja, und das ist auch dem Patienten gegenüber unfair. Beziehungsweise die haben nicht immer die passenden Fälle für die Vorlesung, gerade in der Klinik. Ja, das ist sehr begrenzt, wie weit man Bedside-Teaching macht. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im Medizinstudium die sogar, das nennt sich OSCE, Schauspieler einstellen, die Fälle, die Krankheitsbilder so gut spielen können und dass sie da sollen ihre Patientengespräche zu führen. Aber das ist immer sehr teuer, die Schauspieler zu bezahlen. Die Idee ist auch, an sowas zu üben. Es gibt beim fallbasierten Lernen sogar solche Fälle, dass die auswählen können, wie sie den Patienten fragen. Also in welcher Sprache. Die Idee ist, dass sie auch mal lernen zu kommunizieren. Extrem wird sowas im Verkaufstraining in Firmen eingesetzt. Ja, die können dann wirklich, wenn sie unfreundlich fragen, fängt er an, der Kunde böse zu werden. Das ist auch einfach Trainings, ja, wo man sagt, Live-Training ist teuer, die sollen schon mal üben. Ganz spannend ist so in der 3D-Welt. Wir hatten gestern Abend hatten wir eine Tagung hier, wo es auch so um 3D-Welten ging und gestenbasierte Sachen. Wir haben gezeigt, wie man Yoga lernen kann mit der Kinect. Ich weiß nicht, wer hat eine Kinect mal daheim? Hat jemand irgendwie eine Kinect? Gestern Abend für Physiotherapeuten gibt es, damit die Patienten daheim alleine auch üben, Kurse mit der Kinect, wo man dann auch die Übung macht. Also ein Trainer, der immer sagt, ob man richtig steht. So Sachen haben wir uns gestern angeguckt. Und da geht der Trend hin, 3D wird verfügbarer. Auch solche Geschichten, das ist was, wo Sie in 5 Jahren, momentan ist es noch nicht so verbreitet, in 5 Jahren mehr Dinge sehen werden, in 3D-Welten reinzugehen. Das ist ein virtuelles Labor. Und die Idee ist nicht, ein reales Labor zu ersetzen. Die Idee ist, auf einer Ebene von sehr prozeduralem Wissen, dass der Lerner, bevor er in ein reales Labor geht, manche Abläufe schon ein bisschen kennenlernt. Also was wir zum Beispiel hier in den Biowissenschaften und den Geowissenschaften machen, ist, wir haben Online-Zeichenkurse, damit die Studenten, wenn die auf die Exkursion gehen, schon besser wissen, wie zeichne ich. Und die Tutoren nicht auf dem Level von, jetzt nimm den weichen Stift, nimm den harten Stift. Das ist eine Perspektive, wenn die Geografen Landschaften abzeichnen sollen, dass die quasi auf einem höheren Level auf die Exkursion fahren und manche Sachen schon geübt haben. Und wir nennen das prozedurales Wissen, wenn so Handlungsabläufe geübt werden. Und die Idee von diesen Sachen ist, dass sie so Standardversuchsabläufe schon kennen. Und ich komme nachher auf die Lerntheorien, das ist stark behavioristisch. Wenn die jetzt eine neue Substanz aufnehmen mit einer Spritze und die Spitze nicht wechseln, sagt das Programm Stopp. Ja, und die schon eine Art Training kriegen, bevor die an eine echte Maschine kommen, das echte Labor, dass es schon verankert wird, zum Beispiel die Spitze zu wechseln bei der Spritze. Sowas wird viel eingesetzt im Ingenieurbereich, bei Mechatronikern und so weiter, wo eben solche Sachen. Und im Pflegebereich, der Gesundheitsbereich ist sehr wachsend. Wir haben momentan Problematik, Leute schnell fit zu machen, um im Pflegebereich einzusetzen. Wir haben Arbeitskräftemangel, ja, wir haben viel Zuwanderer in dem Bereich. Und da ist eine Hoffnung, dass Leute quasi üben können zu Hause oder in Pflegestationen mit Tablets. Arbeitsplatznah, die müssen eine Maschine reinigen und kriegen hier gezeigt, wie sie es machen sollen. Und das sind solche Ansätze, die da gefahren werden. Ja. Also ich gehe jetzt heute nicht nur auf Schule ein, sondern Sie auch wissen, was in anderen Bereichen so los ist mit neuen Medien. Das ist ein Bereich, so in diesem Bereich. Also wir arbeiten unter mit Pflegeschulen zusammen, die solche Sachen auch einsetzen. Ja, weil denen ist immer ganz wichtig, den Pflegeschulen, dass sie sagen, bei uns wird die Spritze so gesetzt und bei uns wird der Verband so gelegt. Ja, das sind echte Glaubensfragen bei denen teilweise. Und die machen dann so Sachen, dass der Lerner es genau angucken kann. Ja. Bis hin zu eventuell so online üben kann. Hier geht das. Ich habe das leider nicht jetzt auf dem Rechner installiert. Ich kann hier die Mikrowelle eine Substanz reingeben, muss die Uhr einstellen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, macht es Ping. Dann kann ich draufdrücken mit der Maus, die Tür geht auf. Ich muss wirklich die Geräte bewegen. Also ein virtuelles Labor. Ziel ist wirklich nicht, Laborversuche zu ersetzen. Ein Weg ist auch, Laborversuche, die gar nicht real möglich sind, durchzuführen, wo was explodieren würde, was ich real nicht machen kann, da darf es mal explodieren. Also auch den Super-GAU da mal zu produzieren, Substanzen zu mischen, die ich sonst nicht mischen darf und sehe, was passiert denn, wenn ich die mische, das Glas explodiert. Dann darf ich auch mal alles kaputt gehen lassen. In diesem Bereich setzt auch viel technische Hilfe, kennen Sie alle. Das sind die beim Hochwasser, wenn Hochwasser kommt, die Zelte aufstellen. Die haben wirklich so Trainings, wo sie ihre Leute auf Gefahrensituationen vorbereiten, die nicht real durchführbar sind. Die Lokführerausbildung. Die Lokführer müssen 150 Stunden in 3 Jahren noch an Fortbildung machen. Und die Pilotenausbildung werden in diesen Simulationen auch gemacht. Das ist rein prozedurales Wissen, das man abruft, wenn dann quasi der Notfall kommt, ja, dass sie vorher trainieren können. Ein zweiter Mehrwert ist ein bisschen Organisation des Lernprozesses, dass man sagt, ich bin in der Schule und will noch Material bereitstellen, was sie für die Hausaufgaben brauchen. Oder ich möchte, dass die bis dann abgeben, das kennen Sie vielleicht aus der Uni, OLAT kennen Sie wahrscheinlich, kennen Sie alle, ja, haben wir auch hier im TUT, dass ich könnte eine Aufgabe bis Freitagabend einreichbar machen und damit auch ein Stück eine Taktung eines Lernprozesses herbeiführen. Für die Uni ist manchmal die große Diskussion, wir kritisieren ja Bachelor, Master, Verschulung hier an der Uni, dass ich mit solchen Abgabeterminen natürlich auch noch stärker eventuell in so eine Verschulung reingehe. Das ist oft eine Glaubensfrage zwischen Hochschullehrern, ob die das wollen. Aber das ist rein, was sie mit OLAT erleben. Ich stelle Material bereit, ich mache Abgabetermine, ich mache Übungen danach zu, man muss dahin, um weitermachen zu können, mitgemacht haben und so weiter. Ein Beispiel aus dem Schulbereich ist zum Beispiel im Filbe-Projekt. Die haben SOL-Ansatz, selbstorganisiertes Lernen. Ganz spannend ist hier die Oskar-von-Miller-Schule in Kassel. Die haben im EDV-Bereich, haben die wirklich auch die Wände rausgebrochen, diese Klassenraumkonzept aufgegeben. Und Schüler kommen rein, morgens, die haben Blockunterricht, da lässt sich das ganz gut machen, gehen an die Lernplattform und sehen, was sind dann meine Aufgaben. Die haben einen kompletten Lernprozess für dieses, quasi, diese Zeit, also für 2-3 Monate. Wo stehe ich gerade und was sind meine Aufgaben heute? Und dann holen die sich die Aufgaben und können auch zum Lehrer gehen und Beratung bekommen. Oder jederzeit, der Lehrer hat wie so einen Tisch da und die sitzen, jeder Lehrer konnte sich das anders machen. Manche haben noch ein bisschen Reihung, manche haben große Arbeitstische, manche haben sich Inseln hingestellt, manche haben wie so, da ist die Gruppe, hier ist mein Büro, da kann man so hingehen. Und manchmal arbeiten die Schüler in Gruppen an Projekten, manche einzeln. Das ist EDV-Unterricht, die programmieren, Datenbank-Applikationen und so weiter. Und die haben eher so eine Art, der Lehrer wird da so Coach. Die haben auch noch Frontalunterrichtssessions, wo die mal was erklären mit PowerPoint allen, dann gehen die wieder an die Projekte. Und die Teams können sich in diesen Lernumgebungen auch noch Material ablegen. Also angenommen, sie würden jetzt zu dritt an irgendwas arbeiten, wie jetzt hier die Medienprodukte, dann finden die Schüler dort einen Ort, wo die in der Plattform den Stand, die Programmierung und so weiter, woran sie arbeiten, ablegen können, den Projektplan und so. Das heißt, es wird einmal genutzt, damit die Aufgaben kriegen, und es wird auch genutzt, damit sie einen Ort haben, wo sie Material ablegen. Ja, und das ist ein radikaler SOL-Ansatz, selbstorganisiertes Lernen, was da quasi über eine Lernplattform unterstützt wird in dem Austausch. Was bei diesen SOL-Ansätzen noch ganz spannend ist, die machen zum Teil, arbeiten die mit so mit Portfolios, wo die Schüler am Anfang so gucken, wo habe ich dann Stärken, wo kann ich schon was, wo nicht, wo muss ich mir noch was aneignen, und in der permanenten Selbstreflexion sind auf ihren Lernfortschritt und auch nochmal sich selbst Punkte geben auf dem Projekt und sagen, hier habe ich viel gelernt, hier habe ich noch Lücken, ja, hier hätte ich in der Gruppe besser arbeiten können. Was ich im Tutorial mal angucken können, sind Webquests. Das ist was, was Lehrer lieben, weil es irgendwie so... Kennen Sie Webquests alle? Lehrer lieben Webquests. Wir entwickeln hier übrigens Sie machen ja ein Werkstück. Wir haben manchmal im Geografieunterricht wir ein Werkstück entwickelt und unser Webquest-Server ist ausgefallen. Und da riefen ganz viele Lehrer an, wo denn unsere Webquests wären. Damit haben wir mitbekommen, dass Lehrer in Hessen die Werkstücke wirklich im Unterricht einsetzen, aus der Mathematik und aus der Geografie. Ganz spannend, ja. Und wenn Sie Webquests mal angucken, da gibt es auf der letzten Seite, also für die es nicht wissen, das sind so 5 bis 7 Schritte, je nachdem wie komplex ich es mache, von der Aufgabenstellung. Und die letzte Seite ist, dass man selbst reflektiert, wie gut habe ich denn die Aufgabe bewältigt, wie gut haben wir in der Gruppe gearbeitet, ja. Habe ich mich kooperativ verhalten und so weiter. Und das ist auch Teil vom SOL-Ansatz, dass ich eine Selbstbewertung mache, eine Eigenreflexion. Ja, und die füllen das dann wieder in der Plattform aus. Das ist ein bisschen eine Portfolioarbeit, so nennen wir das. Wer hat von Ihnen schon mal von E-Portfolios gehört? Portfolioarbeit im Lernbereich, sagen wir wirklich? Okay, wenig, genau. Portfolioarbeit wäre, dass man quasi seine eigene Kompetenz Stand, dokumentiert am Anfang, am Ende ist ein Reflexionsportfolio, überlegt, wie bin ich weitergekommen. Präsentationsportfolio, dass ich das auch noch außen zeige. Und es ist sehr beliebt, so also wenn wir Portfolio-Workshops anbieten, kommen meistens nur Lehrer, ja, weil die dann auch sagen, ja, das ist was, kann ich in der Schule ansetzen. Oder auch in der Weiterbildung machen wir das manchmal. Ja, und das kann ich über, es gibt ein E-Portfolio, so ein Tools, mit denen ich das online ausfüllen kann. Das ist ein E-Portfolio. Und da gibt es sogar inzwischen spezielle Software, Plattform, um E-Portfolio-Arbeit zu machen. Die ermöglichen dann vor allen Dingen, Portfolios zu machen und nicht nur Material abzulegen. Der letzte Punkt ist der, den ich immer am spannendsten finde. Das ist, dass ich neue Sachen machen kann mit neuen Medien, die mir die Technologien ermöglichen. Also wir haben viele Innovationen kommen aus der Didaktik, aber manchmal werden uns Technologien angeboten, wo wir auf einmal Dinge tun können, die vorher im Präsenzunterricht vielleicht zu aufwendig waren. Beispiel, kennen Sie noch, haben Sie das auch gemacht, so dass man in der Grundschule, man hat einen Satz geschrieben, klappt den um und dann schreibt der nächste weiter, klappt um, man hat so eine Geschichte, dann hat man aufgemacht, hat eine Geschichte. Ohne dieses Umklappen, sondern ich sehe, was der andere geschrieben hat, ist das heute im Wiki möglich. Also im Wiki können Sie, wir nennen das kollaborativ, gemeinsam an einer Seite schreiben. Das ist, was in Wikipedia passiert. Mehrere Menschen schreiben an einer Seite. Und die Idee ist, dass wir jetzt dadurch, dass wir ein Wiki-System haben, können wir mit mehreren Schülern zusammen, wir können zum Beispiel im Unterricht sagen, wir schreiben zusammen ein Buch im Unterricht oder eine Geschichte. Und bestimmte Schülergruppen übernehmen Teile. Wir könnten sagen, wir schreiben ein Buch über Einsatz neuer Medien in Schulen. Und dann machen wir eine Kartenabfrage und sie sagen, ich will über Mathe schreiben und Physik und ich will über das schreiben, ich will über Gymnasium schreiben, ich will über Schulentwicklung schreiben, ich über Geld, Plattform, Technik. Ja, und das machen wir alles in einem Wiki. Und eventuell sagen Sie beide, Sie schreiben den Technikteil oder den Französischteil. Und dann können Sie zusammen an der Seite dort arbeiten. Und dann könnten wir gemeinsam ein Buch schreiben, wo auch mehrere Personen an einer Seite schreiben. Und sowas wird in Schulen gemacht. Die Stadt Köln hat für ihre Schulen ein Schulwiki eingerichtet. Das ist legendär, dass eine Stadt kommunal da reingeht und haben ein Schulwiki, wo die ganzen Kölner Schulen dieses Schulwiki nutzen können. Und es geht sogar auf die Ebene, dass Lehrer Räume aufmachen, also nicht unbedingt, wo die Schüler arbeiten, aber Lehrer auch noch Inhalte, zum Beispiel solche Sachen wie diese interaktiven Inhalte, die kann ich in Wiki reinstellen, miteinander teilen. Und das ist zum Beispiel Wikiversity. Wikiversity ist eine Plattform, wo Lehrer Unterrichtsmaterialien entwickeln in Wiki, das sie für ihre Schüler nutzen, aber auch anderen Lehrern zugänglich machen. Nochmal kurz zur Unterscheidung. Kollaborativ heißt, wenn wir gemeinsam an einer Sache arbeiten. Kooperativ könnte auch sein, dass wir an verschiedenen Ecken dieses Wikis arbeiten. Ja. Kollaborativ ist gleichzeitig an einer Seite. Ich selbst bin ein bisschen unterwegs in der Wiki-Forschung. Wir haben zum Beispiel Settings, wenn wir Schüler nicht in der Präsenz, im Präsenzunterricht schon an die Seite gemeinsam bearbeiten lassen und gestalten, sondern einer heimgeht und einer fängt an, traut sich der andere nicht da reinzugehen, weil es wie so das Tabu ist, so die Seite des anderen. Wir mussten die im Unterricht zusammensetzen und schreiben lassen. Und wer da mehr Interesse hat, es gibt eine Untersuchung an der Schule, da hat eine Lehrerin gesagt, die soll sich Feedback geben auf Texte im Grundschulunterricht. Also wir nennen das Peer Reviewing, also der Peer, der Nachbar, Englisch P-E-E-R, gibt Feedback. Und das macht man oft, damit die auch nochmal davon lernen, indem sie einen anderen Text wahrnehmen und dann Lernprozess so, oh, wie ist die Qualität des Textes. Was oft falsch gemacht wird, dass die Peers, die Feedback geben sollen, werden oft allein gelassen. Die kriegen manchmal nicht genug Anhaltspunkte. Was soll ich denn sagen? Soll ich sagen, Text war schön? Was der Peer braucht, ist so ein bisschen, gib mal Feedback auf Struktur, hast du es verstanden, war schön gestaltet, ja, so ein bisschen wie Kriterien für die Bewertung und auch ein Beispiel, wie man bewertet. Es gibt Untersuchungen, dass Schüler, Mitschüler viel härter bewerten als die Lehrperson. Ja, also viel härter miteinander umgehen, als quasi die von oben die Bewertung kommt. Was die jetzt an dieser Schule gemacht hatten, die haben Texte geschrieben, die haben Geschichte geschrieben und die Peers sollten Feedback geben und es war auch gesagt, was die Peers an Feedback geben sollten und zwar direkt im Wiki. Also ich habe als Schüler eine Wiki-Seite gemacht, dann war ich irgendwann fertig und dann wurde mir ein Peer zugeordnet, der mir an meiner Seite Feedback gibt. Und dann haben manche Peers haben mehr als nur Feedback gemacht, die haben darin korrigiert. Die Schüler waren so empört, so ein bisschen wie, so, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Das ist eine ganz spannende Studie, dass dann schon so ein Autorenschaft da ist, so meine Wiki-Seite, schreibt keiner rein. Ja, und wenn man das nicht weiß, ist manchmal, dass Lehrer einfach ein Wiki anbieten und denken, jetzt schreiben die da schon kooperativ, nur weil ich dieses Tool anbiete, aber das passiert nicht. Ja, sondern es muss quasi initiiert werden und der Bernd Trocholepsi hat das mal ganz schön gemacht. Der hat einen, der als erster Hochschullehrer in der Uni Wikis eingesetzt. Der hat Lehramtsstudenten im Seminar Texte für den Schulunterricht in der 9. Klasse entwickeln lassen. Im Wiki, die wurden später auf dem Hessischen Bildungsserver bereitgestellt und das Wiki war der Arbeitsort. Und er hat die wirklich zu zweit an den Rechner gesetzt, dass die zu zweit die Seite füllen, da war es wie eine gemeinsame Seite. Und alle diese Textseiten waren dann so die gemeinsame Sammlung für 9. Klasse Schulunterricht und die guten Texte wurden dann übertragen für den Bildungsserver. Ein anderes Beispiel ist eine Schule im Taunus. Die lokale Zeitung gibt denen einmal die Woche eine Seite. Und dann arbeiten die in so einer Schreib-AG, sogar klassenübergreifend. Da schreibt auch eine Fünfte mit einem Achtklässler einen Text, die machen so Reportagen. Und die schreiben in einem Schulwiki. Und pro Woche können 3-4 Artikel in dieser Zeitung publiziert werden. Das ist hochmotivational. Wir nennen das Community-Based oder Service-Learning. Service, ich bin motiviert beim Lernen, weil ich ein Produkt schaffe, was einer größeren Gruppe bereitsteht. Und da, ich komme nachher so ein bisschen zum Web 2.0-Teil noch, das ist eins, wo wir diese Web 2.0-Tools nutzen, dass der Lerner mit seinem Output sichtbar wird im Netz. Web 2.0 ist ja, der User wird sichtbar. Haben Sie wahrscheinlich letzte Woche von Mark Komka gehört, diese ganzen Teile. Und im Lernen setzen wir das so um, dass der Lerner quasi seinen Output sichtbar macht und eine Form Motivation zu erzeugen ist, dass er damit in die Welt geht. Ja, wir haben jetzt ein iPad-Projekt in Schulen hier in Hessen und da lassen wir die Schüler so Filme machen und die sind so aufgeregt, wenn diese Filme im Netz sind und die Oma die dann sehen kann, ja, und das ist Teil der Motivation. Ich bin Produzent fürs Netz, ich kann da auch beitragen. Das hat noch einen medienpädagogischen Wert, dass sie sehen, aha, so wird Content gemacht, das heißt, jeder, wenn ich Content machen kann, kann jeder Content machen, das ist eine medienpädagogische Dimension, zu sagen, Das wurde früher in der Filmarbeit gemacht, zu Video in Schulen wurde auch gemacht, damit die kapieren, wie Fernsehen gemacht wird und sehen, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht Naturgesetz, sondern jeder kann Studium machen. Und das ist Medienkritik auch, dass sie wissen, aha, ist das eigentlich nicht alles wahr, was im Studio gemacht wird. Ich kann hier irgendeine Story machen, die ins Netz setzen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von kritischem Umgang mit Medien. Ja, ich kann produzieren, das heißt, ich kann im Internet auch lügen. Und das ist wichtig, Quellenkritik. Also nicht alles, was im Netz steht, ist wahr, erlebe ich am ehesten darüber, dass ich selbst mal im Netz lüge oder zumindest was ins Netz bringe. Ja. Wir müssen ja nicht gleich lügen lassen. Ja, also das, okay. Was viel passiert inzwischen, also wir sind im Zeitalter der Vernetzung. Ich hatte dieses Jahr ein paar Tagungen, Vernetzung ist so momentan in Facebook und soziale Netzwerke. Was momentan passiert, dass man dieses soziale Vernetzen auch versucht im Lernen umzusetzen, also indem man eben auch Kommunikation im Netz ermöglicht und so weiter. Ja. So, jetzt gehe ich mal, springe ich an der Stelle mal, die Wikis habe ich, das ist übrigens, das ist ganz schlecht zu sehen, dass die Seite von Teure Trollepsi, die haben dasselbe Tool genommen, wie das Tool, auf dem Wikipedia umgesetzt wird, MediaWiki heißt die Software, und da ist noch die Texte quasi, die Produkte der Studenten wurden auf der Hauptseite noch dargestellt, damit die überhaupt findbar sind. Das ist aus diesem Projekt, das war noch eine süße Anekdote, die ich Ihnen erzählen kann. Die Studenten haben irgendwann entdeckt, dass sie gar kein Material aus dem Netz nehmen können wegen Urheberrecht. Das ist übrigens für ihre Medienprodukte auch wichtig. Wenn sie nachher ins Netz stellen wollen, dass sie gucken, dass sie jetzt nicht urheberrechtlich geschütztes Material nehmen. Und dann haben die entdeckt, ach, wenn wir das auf den hessischen Bildungsserver stellen wollen, dann können wir ja nicht irgendwelche Bilder nehmen von irgendwie einer Firma. Ja, wir hatten hier mal eine Klage im Haus von Walt Disney, weil der Fachbereich 2, die Vivis, hatten mal den, wer ist denn der Reiche, Dagobert Duck? Der Reiche, die hatten Dagobert Duck als Fachbereichslogo. Da kam dann auch mal eine Abmahnung von Walt Disney, dass das nicht ginge. Und die Studenten haben hier gemerkt, oh, wir können ja keine Bilder aus dem Netz nehmen, also machen wir selbst welche und haben mit diesem Playmobil oder Legomobil, das haben Studenten hier gemacht. Ich finde das der Hammer mit der Sonne und so, das gibt ja so Effekte. Das kann auch unheimlich motivieren, das gilt auch für Schüler, wenn die dann selbst kreativ werden können, ja, dann machen die oft viel mehr, als sie machen wollten. Ja. Also auf einmal machen die viel mehr Stunden als ursprünglich geplant und haben Spaß am Lernen. Und jetzt, ich finde das so lustig, Taxi-Nummer. Ach, ich habe das Blutbad nicht dabei. Die haben dann das Jerusalem, normal habe ich es dabei, Jerusalem fällt und am Ende haben die mit roter Farbe die ganzen Figuren reingeworfen, das Blutbad, wenn Jerusalem fällt, es ging um die Kreuzzüge. Ja. Ist dann, wir haben hinterher herausbekommen, dass man die Figuren auch nicht hätte nutzen können, die sind auch urheberrechtlich geschützt. Also selbst wenn man eigene Geschichten damit macht, die Figuren sind geschützt. Aber ich glaube, die Firmen dulden das manchmal. Sie kennen diese Fußballspiele im Netz, also wo so quasi das Wunder von Bern gibt es als mit Playmobil nachgestellt. Die Firmen sehen ja für die auch Werbung, wenn so schöne Sachen gemacht werden. Ja. Aber wie gesagt, sowas können sie auch mit Schülern machen. Und der Trend geht zurzeit in Schulen zum fachübergreifenden Medienproduktion. Also wir haben gerade ein Projekt in Hessen laufen, wo in der Antragsphase wir schon geguckt haben, dass zum Beispiel was in Deutsch gemacht wird und in Musik vertont oder in Kunst und Musik zusammenarbeiten oder Politik und Deutsch, dass man guckt, dass man fächerübergreifend, gerade im Grundschulbereich, das ist sehr gewünscht, auch noch Sek 1, Sek 2, ja, also, dass man versucht, auch Fächer zu verbinden und ein Medienprodukt macht, wo zwei Fächer einen Beitrag leisten. Ja. Kurzer Ausflug, ich koppel das Ihnen nochmal an die Lerntheorien. Kennen Sie alle die Lerntheorien? Kennen Sie die alle? Wer hat noch nie was über Lerntheorien gehört? Ich koppel ihn nur kurz mal rein zu dem, was ich schon erzählt habe. Der Behaviorismus ist so ein bisschen diese Skinner-Geschichte, ist Reizreaktion, das koppelt an dieses Pilotentraining, Lokführer. Ja, die machen was falsch, möp, kriegen eine Rückmeldung. Man kriegt direktes Feedback auf falsches Verhalten. Das Ziel von den Lernprogrammen ist eine Verhaltensänderung und ein Training, dass die in Stresssituationen das abrufen können. Klassiker wäre hier auch üben, wie ich im Chemielabor nachher die Geräte bedienen soll, bevor ich ins Labor gehe. Ja, dass ich die Mikrowelle nicht zu hoch stelle, dass ich nicht zu lange anlasse, dann platzt das Glas. Und dass ich sage, die Supergaus sollen bitte vorher hier passieren und im Labor nicht. Ein anderes ist auch, wenn ich wenig Betreuungspersonal im Labor habe, dass die online schon lernen können, wie heißt denn das Gerät, wie muss ich das bedienen, weil der Tutor im Labor so rumrennen wird und kaum Zeit hat, das zu betreuen, dass man sagt, Geräte kennenlernen und so weiter mit Beschriftung, da kann man dann sich auch sowas anzeigen lassen, dass so eine Blase aufgeht zu einem Gerät, das ist die Idee vom rein auf einer Verhaltensebene, behavioristisches Lernen. Ist nur Drill and Practice, ist ein anderes Wort. Immer wenn Sie so Sachen so richtig, falsch, Lob, Klatschen, Strafe bei falsch, das ist auf dem Level von Behaviorismus. Das Problem ist, wenn Sie so Mathe üben, wir hatten gestern Abend eine Riesendiskussion, also wir hatten gestern Abend eine Tagung, wenn Sie auf der Ebene jemanden üben lassen, gab es einen Vortrag zu gestenbasierten Lernen. Es gibt einen Stift, der brummt, wenn Sie nicht schön schreiben, oder der brummt, Sie haben einen Stift in der Hand, ich habe leider das Bild nicht dabei, ich muss mir das besorgen, ein dicker Stift, mit dem können Kinder schreiben lernen, und wenn die das Wort falsch schreiben, vibriert er in der Hand. Das Problem ist, oder wenn die ausrechnen, 2 plus 2 gleich 5, das Problem ist, wenn Sie die beliebig wiederholen lassen, verfallen wir als Menschen in den Trial-Error. Wir probieren und probieren und probieren, wir überdenken nicht mehr, 2 und 2 sind, sondern er probiert 7, 6. Und das passiert mit den Quizzes im Netz, wenn Sie Quizze haben, die immer wiederholbar sind. Dann hören wir sofort auf zu überlegen, wir probieren. Eine Lösung ist, dass man begrenzt oft wiederholen darf und quasi Punkte sammeln muss und es sich lohnt, nochmal zu überlegen. Und wir haben, wir haben dieses iPad-Projekt in Schulen. Ich glaube, ich habe es erzählt. Und die Schüler, wir haben so ein Mathe-Programm und das sind auf einmal Schüler, die Mathe hassen. Kaum machen die Mathe mit dem iPad. Stundenlang machen diese Mathe-Übungen, ja, und üben, können es auch selber raussuchen. Aber das läuft mit so einem Highscore. Also, sie können da so gegeneinander, wer ist am schnellsten. Die haben in 4 Minuten rausgefunden, die lassen sich die neue Aufgabe anzeigen und ziehen dann im iPad von oben runter, wo man so die Aktienkurse sehen kann, und dann stoppt die Zeit. Das hat kein Lehrer rausgekriegt und Schüler haben sie in ein paar Sekunden raus. Ja. Das heißt, das klappt jetzt nicht mehr mit dem Highscore. Ich finde es so lustig, die sind so schnell damit, das ist unglaublich. Und daher, das hatte ich. Der Kognitivismus, der setzt dann wirklich auf Verstehen. Also nicht nur, ich übe und probiere und kriege Möb, wenn es falsch ist, und Applaus, wenn es richtig ist, sondern auch Verstehensprozesse. Und dafür sind dann so Sachen, wie ich vorhin gezeigt habe, mit diesen Geografie-Sachen, ja, dass ich versuche, den Lerner in der Auseinandersetzung mit dem Lernstoff zu bekommen und er bekommt Feedback auf einer Verstehensebene. Und nicht nur richtig, falsch und trial and error, sondern reflektiert und verstehen von Strukturen, von Zusammenhängen. Und wenn man das will, muss man Aufgaben anders stellen. Das wäre auch zum Beispiel, dass man sagt, beantworten Sie mal auf folgende Frage im Forum. Also eventuell muss ich mit Freitext antworten. Das kann ich manchmal nicht mehr alles automatisieren hier. Ja, das kann sein, ich brauche hier auch ein menschliches Feedback oder ein Peer-Feedback und nicht mehr automatisierte Möglichkeiten. Ja, also Veränderung von kognitiven Verstehensprozessen. Das war das Beispiel, dass ich nochmal eine andere Codierung bekomme. Da ist kein Test dahinter, das ist nur A. Ich war letzt in der technischen Sammlung in Dresden. Und das war lustig, wir hatten da so ich war auf einer Tagung, da war abends ein Essen. Und da war eine Mutter, die hat ein Kind dabei gehabt, also Tagungsteilnehmerin, Professorin, und die hat einen 6-jährigen Sohn dabei gehabt. Und dann fragt die diesen Museumsführer, der uns ganz stolz da irgendwelche Elektroden gezeigt, ob die Mathe-Sammlung, die war zu, mal aufgemacht werden könnte wegen dem Kind. Da haben die das aufgemacht. Am Ende waren wir Erwachsenen 2 Stunden in dieser Mathe-Sammlung. Und da war ein Teil, da hatte man so eine Formel und hatte eine Skala auf dem Boden und musste die Formel laufen, durch Vor- und Zurückgehen. Und zwar, wenn die abfiel, muss man ganz schnell zurückgehen. Also man hat quasi 4 Meter gehabt und die Striche und hat da einen Kurvenverlauf erleben können am Körper. Das war ganz spannend, ja. Und sowas könnte man auch mit der Kinect machen. Also, ja, und das ist ganz spannend, nochmal andere Verstehensprozesse. Also für mich war ganz spannend zu sagen, hier ist ein Bruttosozialprodukt krass abgefallen, da muss ich ganz schnell da hinten gehen. Ein ganz anderes Erleben auch. Das ist eine Extremform, aber das zielt eben auf solche Prozesse. Jetzt nicht unbedingt körperlich, aber zu verstehen, hier verändert sich was. Anerkannt als die Lerntheorie ist noch der Konstruktivismus. Der Konstruktivismus ist erstmal eine philosophische Haltung, ist eine Erkenntnistheorie, die im Prinzip sagt, ich kann mein Wissen nicht in Ihr Hirn überstülpen. In der Didaktik wird das als Nürnberger Trichter verpönt, ja, dass ich denke, ich lehre, erzähle jetzt eine Stunde und dann ist es in Ihrem Hirn. Das wird auch in der Didaktikliteratur immer mit so einem Trichter dargestellt. Ich weiß nicht, ob Sie Bilder kennen, da ist immer so ein Trichter auf dem Kopf. Und der Konstruktivismus kommt aus einer sozialphilosophischen Haltung, sagt, wir verhandeln Wissen. Wir haben es irgendwann geeinigt, das heißt Stuhl. Wir haben es geeinigt, das ist ein Mikro. Wir haben uns geeinigt auch über höherwertige Konzepte. Was ist Gerechtigkeit, Werte? Das heißt, ich kann im Lerner nicht mein Hirn überstülpen, sondern der konstruiert. Und ich kann nur gucken, dass ich ermögliche, dass eine Ermöglichungsdidaktik, dass ich ermögliche, dass er irgendwas Sinnvolles konstruiert. In der Radikalform des Konstruktivismus würde ich sogar sagen, der Lehrer hat gar nicht recht. Was immer der Lernende produziert an Realität für sich, ist okay. Es gibt noch den gemäßigten Konstruktivismus, der sagt, der Lehrer hat schon noch ein Expertentum. Konstruktivistische Didaktik in der Übersetzung, da gibt es ein schönes Buch von Horst Siebert, wer mal da Interesse hat, liest sich sehr schön, Horst Siebert, Pädagogischer Konstruktivismus. Der sagt im Prinzip, dass ich, um zu wissen, was in Ihrem Hirn entsteht, brauche ich Rückmeldung. Ich muss mit Ihnen reden. Und das ist, was in der Uni zum Beispiel im Tutorium passiert. Wir delegieren das Reden ans Tutorium. Vorhin wollten Sie auch nicht mit mir reden oder nur sehr wenige haben sich erbarmt. Weil die Idee ist im Prinzip, ich muss eigentlich sehen, dadurch, dass der Lerner im Forum was schreibt, eine Einreichung macht, ein Essay, eine Frage beantwortet, was hat er dann gemacht aus dem, was ich dem erzählt habe, und eventuell da korrigieren und Feedback geben. Die neuesten Studien zur Lernforschung, die Hattie-Studie, statistisch umstritten, die haben so eine Mittelwertbildung gemacht, die statistisch ein bisschen kritisch, die haben quasi aus Studien gemittelt Items, und die Kritik ist daran, die hätten auf den Ebenen einzelner Studien bleiben sollen, weil die sehr unterschiedlich zum Teil sind. Aber ein Effekt, der in vielen Studien rauskam, ist eben, wie bedeutsam Feedback ist für den Lernprozess. Und das wissen wir auch über die Hirn durch die Hirnforschung. Ja, wir kriegen Input und durch Anwendung und Feedback auf Anwendung und Wiederholung lernen wir überhaupt erst nachhaltig. Ja, und dann ist eine Idee, dass wir eben soziale Lernprozesse einsetzen. Ein Beispiel für ein konstruktivistisches Setting wäre, ich mache den Vortrag, ich stelle eine Hypothese ins Forum und Sie alle verorten sich auf diese These im Forum und schreiben mal, was Sie denken. Und dann lese ich das und wir diskutieren drüber. Das ist ein konstruktivistisches Lernsetting. Und da guckt man halt zum Beispiel, dass Präsenzzeit begrenzt ist. Wo kann ich durch Online-Phasen sowas erweitern? Jemand, der das radikal umdreht, ist Christian Spannagel. Das ist an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Der sagt, ich hab hier auch schon drüber gedacht, wie wenig hier immer abends sitzen. Der sagt, ich will nicht Mathe-Vorlesung jedes Semester geben. Ich kann es ja selber nicht mehr hören, mich. Und Mathe ändert sich jetzt auch nicht von Jahr zu Jahr so sehr. Ja, wie europäisches Steuerrecht oder so, oder Genforschung. Und er sagt, ich mache Präsenzlehre so, dass die Lernenden vorbereitet kommen und wenn die dann da sind, rede ich mit denen, mache Übungen mit denen. Und wir nennen diesen Ansatz Flipped Classroom oder Inverted Classroom. Ich sage, ich will die wertvolle Präsenzzeit nutzen, um Rollenspiele zu machen, ins Labor zu gehen, je nach Fach. Ja. Und will, dass der Wissenserwerb quasi vorher stattfindet. Das funktioniert nur, wenn ich didaktisch so fit bin, dass ich Präsenz so gestalten kann. Ja, und im Schulunterricht würde das bedeuten, dass wir im Frontalunterricht zurückfahren, den wir, was wir gerade machen, und sagen, ich gucke, dass ich den Wissenserwerb in die Hausaufgabenzeit gehe und die Anwendung im Schulunterricht. Zurzeit machen wir es oft umgekehrt. Ne? Wir machen die Wissensvermittlung im Unterricht und die Anwendung zu Hause. Und die Idee ist, das zu kippen. Die würden ein Video, die könnten sich zum Beispiel als Lehrer hinsetzen und PowerPoint-Folien daheim besprechen. Mikro in die PowerPoint-Folie rein. Die Tools, mit denen man das machen kann, nennen sich Screencast. Und dann erwarten sie von ihren Schülern, dass sie diesen kleinen Vortrag sich anhören, machen vielleicht eine kleine Übung noch dazu und die kommen vorbereitet in den Unterricht und im Unterricht arbeiten sie mit dem Output der Lerner aus der Phase, machen Rollenspiel. Ich habe mal so Settings gemacht. Die haben einen Text lesen müssen, haben ein kleines 5-Minuten-Video von mir noch gehört, wo ich gesagt habe, um was es hier geht, mussten ihre Eingangsstatement fürs Rollenspiel ins Forum schreiben und im Raum haben wir direkt, sind wir ins Rollenspiel eingestiegen. Also ich habe die Präsenzzeit quasi für die Anwendung genutzt und dann haben wir im Netz wieder reflektiert. Die mussten ein Fazit aus ihrer Rolle im Netz noch schreiben ins Forum. Wie kamen sie denn in ihrer Rolle durch? Und das ist für manche Lerntypen gut. Es gibt Menschen, die mal erleben was und können direkt was dazu sagen. Und es gibt Lerntypen, die haben eine geniale Idee im nächsten Tag, aber die können nicht direkt gleich was sagen. Und wenn wir da keine Ahnung haben, denken wir, die sind still, die sind schüchtern, die sind faul. In Wirklichkeit arbeiten die heftigst kognitiv, nur die können nicht so schnell liefern. Das sind auch Menschen, die könnten jetzt, wenn ich jetzt ein Paargespräch mache, wenn überfordert, gleich was zu sagen. Das ist so viel gekommen, das muss erstmal verarbeitet werden, wie in eigene kognitive Strukturen. Ja, aber wenn ich sagen würde, schreiben Sie mal ein Fazit ins Forum, die hätten vielleicht einen genialen Text morgen. Nur jetzt könnten die noch nicht liefern. Ja, wir sind unterschiedlich in den Hirnen. Und dieses Flipped Classroom wäre auch eine Möglichkeit, mal so, auch Präsenz anders zu nutzen. Ja, und es gibt Settings, Weiterbildungssettings, die genau dahin gehen, die sagen, ich mache diesen Frontalunterricht online und dann gehen wir in die Kommunikation. Ja, dazu brauche ich Didaktik, um die Kommunikation zu gestalten. Also Konstruktivismus, wir sind immer aktiv beim Lernen, selbst jetzt, also außer Sie schlafen gerade, wir sind immer eigenaktiv beim Lernen. Ja. Und ich glaube, manchmal ist es eine Verwechslung, dass wir denken, der Lerner ist nur aktiv, wenn er mit mir als Lehrender redet. Ich finde, es eine Überschätzung der Lehrendenposition. Lerner sind auch aktiv, wenn sie zum Beispiel mal was für sich aufschreiben. Das ist auch ein guter Lerneffekt zur Take-Home-Message, mal zusammenfassen. Was habe ich bis hierhin verstanden? Und dann noch Fragen, dann kommen erst auf die Fragen, wenn ich weiß, was ich verstanden habe. Ja. Oder vielleicht noch mit dem Nachbarn mal spreche. Und das ist, dass man stärker den Lernprozess im Blick nimmt und das Verhandeln und das Feedback auch. So, das habe ich, Aktivierung der Lernen, eindecken. Eine wichtige Folgerung noch vom Konstruktivismus ist, dass ich diesen Kontext einbette, dass ich Relevanz aufzeige, für was ist das wichtig. Ja, auch dieses situierte Lernen entspricht dem Konstruktivismus, was ich bei der Medizin vorhin hatte. Ich sage, Sie sind Arzt, Patient kommt zu Ihnen, Sie sind Anwalt, Klient kommt zu Ihnen. Und dass ich das aushandeln lasse. Das springe ich mal ein bisschen, ich würde mal ein bisschen weiter hinten hinspringen. Ja. Und zwar gehen wir jetzt nochmal auf diese, hier habe ich noch ein Beispiel. Hier ist nochmal ein Beispiel vom Lernprogramm, wie wir es hier, das ist in der Chemie hier entwickelt worden, Silke Weiß und ihr Team. Ist jemand dabei, ist der Chemiedidaktik hier? Jemand? Chemiedidaktik? Ja. Das ist ein Autorentool, das wir in der Uni haben, können Sie auch kostenfrei nutzen, wenn jetzt jemand sagt, ich will ein Lernprogramm machen. Tutoren können Ihnen das gerne zeigen, ist die lernbar. Sie sagen, ja, ich will mal so ein Lernprogramm machen. Schulunterricht ist oft der Mediator ein Tool, mit dem Lehrer arbeiten, weil es billiger ist. Der kostet nur 80 Euro. Die Lernbar ist übrigens kostenfrei für Lehrer. Und das ist mal ein Beispiel, das ist eine E-Lecture, wie wir es früher gemacht haben. Das als Beispiel, es gibt Studien, dass du ab 15 Minuten für manche Lerntypen, die den visuellen Kanal brauchen, dieser Talking Head, so nennt man dann diesen sprechenden Kopf, helfen, um die Aufmerksamkeit zu halten. Ja, das wäre dann auch, dass man sagt, ich halte keinen Vortrag mehr, Sie gucken den an und wir treffen uns und arbeiten miteinander. Ja, aber dann hilft es, den Kopf zu sehen. So, ich komme, ich will Sie nicht ewig quälen, wir machen mal 1-2-0, 2-2-0. Ja. Haben Sie irgendeine Ahnung, was der Unterschied war? Haben Sie das überhaupt noch erlebt? Web 1.0 zum 2.0. Was ist der Unterschied? Eigentlich haben Sie wahrscheinlich letzte Woche was darüber gehört. Was war der Unterschied? Wir werden zu Sendern alle, ja, dürfen senden. Ja. Sind Sie viel im Netz unterwegs als Produzenten? Sind Sie? Wer stellt Bilder in Flickr? Schon mal gemacht? Niemand? Wer hat schon mal Wikipedia was verändert? Oh, wow. Spannend zum Beispiel zu Wikipedia. Also Lehrer denken oft, ich nutze so ein Tool, und auf einmal schreiben meine Lerner tolle Texte. Also das Tool an sich führt nicht zu tollen Lernprozessen. Ich habe heute einen Workshop gehabt mit Lehrern und ich hatte so einen Lacher, weil ich dachte, wenn Sie jetzt in der Weiterbildung einfach ein Forum einrichten und Hochschullehrer träumen dann davon, dass die Teilnehmer das Forum nutzen, um endlich inhaltlich zu meinem tollen Vortrag zu diskutieren. Ja, endlich ist der Ort, um online diesen super tollen Vortrag zu diskutieren. Es passiert nichts in diesen Foren. Wenn mal was kommt, da verirrt sich einer mit einer Orga-Frage da rein. Ja. Ist ja auch nicht so, dass Sie jetzt in der Cafeteria sitzen würden und unbedingt diesen Vortrag reden. Sie würden wahrscheinlich auch über was anderes reden. Das passiert also in den Online-Foren dann auch. Wenn Sie wollen, dass Ihre Lerner online was machen, ist leider immer noch so, dass Sie Hausaufgaben geben, Aufgabenstellungen geben, ja, immer noch in dieser Taktik arbeiten. Zu Wikipedia, 95% der Artikel in Wikipedia bleiben im Zustand des Erstautors. Wenn was korrigiert wird, wenn daran gearbeitet wird, ist meistens ein Tippfehler wird rausgenommen. Ich habe mal einen Wiki-Workshop gemacht, wir haben aus Gag mal einen Tunnel einfach mal 10 gemacht und wollten mal untersuchen, das war ein Tag mit Studenten, haben morgens das verändert, mal gucken, wie lange es bleibt. 2,5 Stunden später war es quasi korrigiert. Also Veränderungen finden eher auf dieser Ebene statt. Es gibt so Vandalismusjäger in Wikipedia, die korrigieren Artikel, deshalb ist es auch manchmal sehr schwer, was zu verändern, weil die suchen nur an Artikeln, die wieder zurückzusetzen. Die haben untereinander so eine Art Wettkampf, wer hat am meisten Artikel gerettet an diesem Tag vor Vandalismus, und schlagen manchmal über ihre Stränge, weil sie Artikel, die eigentlich gut verändern würden, auch wieder zurückführen. Ja, sie können mal. Eine Freundin von mir hat bei der Bahnstiftung arbeitet, die im Marketingbereich. Die hat so oft probiert, diesen Artikel zu verändern, der wurde ja immer wieder zurückgesetzt, bis sie mal von einer anderen IP-Adresse schrieb. Sie haben erkannt, das kommt von der Bahn. Ja. Wikipedia, also es gibt auch noch Untersuchungen zu sozialen Netzwerken. Da gibt es die Nielsen-Regel. Nielsen, N-I-E. 90%, das ist 90-9-1-Regel, 90% der Menschen im Netz gucken nur. 9% machen ein bisschen, 1% ist aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt ein Seminar habe mit 25 Teilnehmern, da online was mache, braucht man sich nicht wundern, wenn da nicht viel passiert, ohne dass ich einen Lernanlass gebe. Also ohne dass ich sage, hier ist eine Hausaufgabe, hier ist der Schritt. Eine spannende Anekdote noch. Ich habe 2011, ich weiß nicht, ob Sie diese MOOCs mitkriegen. Wer kriegt denn das mit, diese MOOCs? Das ist momentan eine Riesendiskussion. Sie kriegen das gar nicht so mit als Student, oder? Letztes Mal schon gesagt. Also die Hochschulleitungen sind gerade total aufgeregt wegen diesen Massive Open Online Courses. Das sind Kurse, kommen von amerikanischen Elite-Universitäten. Die Großen, der Größte hatte 225.000 Teilnehmer von der University of Stanford. Wir haben selbst hier in Frankfurt den ersten deutschsprachigen MOOC gemacht. Opcode 11 hieß der. Wir hatten 900 Teilnehmer. Das Spannende war, dass in diesem Kurs sehr viele Leute einfach geschrieben haben, aber die Nielsen-Regel wurde bestätigt, so 1%, vielleicht 5 bis 15 Mal aktiv. Und die haben einfach geschrieben, weil sie Interesse hatten, mit anderen sich auszutauschen. Also die Zielgruppe waren eher Leute in der Erwachsenenbildung. 2012 haben wir fast denselben Kurs nochmal gemacht, mit 1500 Teilnehmern, und haben ein Zertifikat vergeben. Und die Teilnahme ging zurück und die Leute haben nur noch auf ihr Zertifikat geschrieben und weniger Zug aufeinander genommen. Und wir haben es in der Evaluation, haben Teilnehmer geschrieben, dass sie den Eindruck haben, dass die Leute quasi mehr auf sich fokussiert waren und weniger geteilt haben. Und dann sind wir reingegangen, haben das analysiert, wir haben Twitter-Analysen gefahren, wir haben geguckt, wie oft haben Leute aufeinander referenziert in Blogs und Twitter. Und die Daten haben das bewiesen. Und es gibt Untersuchungen bei Kindern und bei Affen in der Psychologie, dass wenn sie eine intrinsische Tätigkeit, intrinsisch motiviert, zum Beispiel was zu tauschen, anderem Kind einen Schnuller zu geben oder einen Lolli, wenn sie die einmal anfangen zu belohnen, da gibt es ein ganz berühmtes Video mit so einem Affen, der gibt immer was dem anderen, tauscht, bis er mal belohnt wird. Und ab dann macht das nur noch für Belohnung. Ja, und das ist ganz spannend. Und so funktionieren sie. Es gab einen Artikel mal in der Zeit, Studenten als Schnäppchenjäger. Ja, ich erlebe das, ich hatte einen Workshop für Psychologiestudenten rund um Mentoring und die eine Gruppe war irgendwie eintägig und die andere Gruppe war zweitägig. Das erste, was sie gemacht haben, Mentorenausbildung für Psychologiestudenten, die haben mir vorgerechnet, dass sie eine halbe Stunde länger im Raum sind als die andere Gruppe, die eintägig ist. Also ihr seid Psychologen, ihr wollt Mentoren, eine Mentorenausbildung. Ja. Dass man so stark auf diese Credits fixiert ist und gar nicht mehr guckt, was kann ich denn so lernen. Und deshalb passiert das nur begrenzt mit diesem 2.0. Ich decke das jetzt mal auf. E-Learning 1.0, Lehrer liefert, Lerner konsumiert. Und das ist die Analogie zum Web 1.0 und Web 2.0, eben die Idee, Lerner produzieren. Und die Kurve ist jetzt hier an der Stelle, dass man überlegen muss, was motiviert den Lerner dann, das zu tun. Und das ist ein Beispiel, wie jetzt vorhin mit der Schülerzeitung Taunus, ja, oder dem Service Learning von den Theologiestudenten, die sagen, wir machen was für eine größere Gruppe und nicht nur für die Schublade. Das sind Dinge, die sie einsetzen können in der Schule. Und wir reden auch von affektiven Motivatoren beim Lernen. Affektiv ist eine Emotion. Ah, ich mache was für andere. Ja. Nur können sie das manchmal nicht dauernd jede Woche einsetzen oder jeden Tag in einem Unterricht. Ja. Sie können nicht jeden Tag im Matheunterricht für die Bürger Frankfurts was produzieren. Also muss gucken, an welchen Stellen klappt das. Ja. Aber das ist so die Idee, dass der Lerner erzeugt, wo sie es hier erleben, ist mit ihren Medienstücken. Ja, dass sie sagen, sie werden auch produzierend. Warum sie die Medienstücke machen, habe ich beim ersten Mal gesagt. Es geht darum, dass sie auch mal das anpacken. Sie sollen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Arbeit es ist, um sowas zu produzieren. Ja, und nicht nur quasi da fiktiv bleiben, es auch einschätzen können. Ja, das ist ein Hintergrund. Sie können in Ihren Werkstücken auch so Settings machen, das ist zum Beispiel, wenn Sie Wikis einsetzen, das sind die Beispiele, die ich heute genannt habe, dass Sie mit Schülern eine Geschichte schreiben in einem Wiki, das wäre Web 2.0, E-Learning 2.0, ja. Dass Sie Bildgeschichten produzieren, Ich habe einen Lehrer, der lässt die Krimis schreiben, machen Bildgeschichten und die vertexten die dann, das für den Englischunterricht. Der macht Englischunterricht und die Schüler Bilder machen und das motiviert. Die haben Spaß, Medienproduzenten zu werden. Ja, oder ich habe eine Grundschullehrerin, das ist auch heute noch im Netz, die macht Zeichentrickfilme, wo die mit Wachsstiften sowas malen und dann machen die ganz viel Fotos und machen kleine Zeichentrickfilme und die gibt es auf dem YouTube-Kanal. Ja, und es ist für die so motivierend, dass ihre kleinen Filme dritte, vierte Klasse im Netz sind und die ganze Welt kann ihre Filme sehen. Und die vertonen die dann noch im Musikunterricht, das ist wieder der fachübergreifende Ansatz. Ja. Also das ist so diese Ecke, wir werden zu Autoren, wir werden zu Produzenten. Ja, soweit mal. Haben Sie sowas erlebt mal in Ihrem Schulkontext? Haben Sie mal irgendwas in dieser Art erlebt? Weil wir erzählen immer davon, das ginge alles. Und dann erleben wir das in Schulen, dass dann doch alles nicht gemacht wird. Ja. Haben Sie irgendein Beispiel hier rechts aus Ihrem Erleben als Schüler oder im Kontext, im Umfeld? Kennen Sie Lehrer, die das machen? Gar nichts mal erlebt hier rechts? Sind Sie die, die dann den Unterschied da draußen machen? Ich will Sie jetzt nicht lange, wir haben ein paar Lehrer, die kommen. Der René Schäppler ist jemand. Der René Schäppler wird da sein, der lässt Schüler Blogs schreiben. Das ist die eine Sitzung, ja, das ist ganz spannend. Der macht hier rechts einfach Blogs und die Schüler produzieren Geschichten in Blogs, machen Protokolle, Tagebücher in Blogs. Das ist so eine Ecke. Okay, mal so weit als Überblick. Also Medieneinsatz im Unterricht, ne, das war WebGeo, diese Beispiele, Binnendifferenzierung geht damit, dass Sie zum Beispiel schnellen Schüler können noch eine Aufgabe machen, die können Aufgaben geben, Gruppenarbeiten, bis hin zu Hausaufgaben, also die Dimension, ja, verschiedene Lernorte, ja, und die Lerntheorien. Und Behaviorismus nur in Maßen. Ja, Behaviorismus ist, ja, Mathe lernen, behavioristisch, der Stift vibriert, weil ich falsch rechne, nicht sinnvoll. Schön schreiben, wir haben gestern echt geredet, schön schreiben, Gutes. Ich versuche mal ein Foto von dem Stift zu besorgen. Ist frisch entwickelt. Stromschlag, wenn ich falsch schreibe, ist auch nicht so gut. Gibt es Fragen von Ihnen an dem Punkt?
Ist sowas auch in der Grundschule einsetzbar? Oder ist man da sagt, keine Ahnung, das dauert zu lange, bis man wieder hingeführt
hat? Ja, also. Im Grundschulbereich ist oft so eine Haltung, da gibt es so ein bisschen Klassiker, Stefan Aufnanger, der kommt auch mal, versus Hartmut von Hentig. Hartmut von Hentig ist ein bisschen mit den Schulen, Odenwaldschulen in Referenz gegangen. Hartmut von Hentig sagt zum Beispiel, bevor ich die Schüler, Grundschüler an Medien führe, soll ich die lieber mit in den Wald gehen. Ja, also nicht noch mehr erleben. Das ist ein Widerspruch, der manchmal aufgemacht wird, der von moderner, also technisch moderner orientierten Pädagogen quasi gesagt hat, es gibt gar nicht dieses Entweder-Oder. Ja. Was wir zum Beispiel machen, wir haben Projekte, wo wir mit iPads in den Wald gehen und die Pflanzenbestimmung machen und Fotos machen. Oder der Paul Dirkes hier, der macht Settings, wo die Schüler mit dem iPad in den Zoo gehen und Affen filmen und die hinterher analysieren und die nochmal gucken, wie hat denn der Affe reagiert und eigene Affenvideos drehen. Jean-Paul Martin macht zum Beispiel Lernen durch Lehren, dass ich dann am meisten lerne, wenn ich Lerninhalte für andere mache, mit denen andere lernen können. Das heißt, ich könnte mit Grundschülern in den Zoo gehen, das machen die auch, der Paul Dirkes macht das, der geht dann mit denen in den Zoo, Topezoo, und da sitzen die stundenlang hingebungsvoll und filmen so einen Affen und machen am Ende eine Lerneinheit für ihre Mitschüler zu dieser Affenart. Also ist möglich. Es gibt aber diese Haltung, nee, auf keinen Fall, oder so ein bisschen, wenn Sie spitzer, digitale Demenz, war ja sehr umstritten, dass man sagt, es gibt Menschen, die haben eine Ablenkungsneigung, ja, und jetzt bringt man, das wie ein Alkoholiker, der in der Bar arbeitet, ja, man bringt jetzt die Schüler in die Nähe des Mediums, das sie ablenkt. Und das wäre zum Beispiel ein Argument zu sagen, ich will das nicht einsetzen, weil statt das zu lernen, fängt er dann dauernd an und geht ins Netz. Das wäre so ein Argument dagegen. Es gibt Untersuchungen in Amerika, die haben einfach mal Rechner hingestellt mit Lernprogrammen und geguckt, ob die Schüler zum Beispiel da eher einsam dran gehen, alleine sitzen und haben die einfach nur gefilmt und geguckt, was die machen. Und es war eine natürliche Tendenz, in der Gruppe daran zu gehen, zu sagen, ach komm mal rüber, ich zeig dir was. Ja, also zum Beispiel diese Vereinsamungstheorie auf Medien findet nicht statt. Der Philipp Theis kommt noch, der wird ein bisschen was über Drogen, also Internetastrologe sagen. Ja. Da gibt es zum Beispiel Untersuchungen, dass die Leute, die internetsüchtig werden, die wurden vorher videospielsüchtig. Also es ist nicht das Internet das Böse, sondern die haben eine Suchtneigung, was das Internet erfüllt. Aber wenn es kein Internet gäbe, hätten die ja stundenlang Videospiele gemacht. Also bevor es Computerspiele gab, haben die Videospiele gespielt. Ja. Und dass solche Süchte eher zum Beispiel zu Lasten von Fernsehen gehen und natürlich sind diese Gefahren. Ja. Aber Grundschule ist, ich glaube, es kommt auf das Setting drauf an. Also wir machen jetzt das iPad-Projekt in Grundschulen, das gibt es in Grundschulen. Und oft ist so eine Haltung, Stefan Aufnagel ist da sehr klar, der kommt hier auch, der sagt, die müssen schon früh ran an die Medien. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal erzählt, ich hatte den letzten Workshop, da kam ein Lehrer und sagte, wir müssen mal Facebook anrufen, das Facebook muss sicherer werden. Wo ich ja gesagt habe, ja, aber wir können die doch nicht beschützen. Das ist eine bewahrungspädagogische Haltung, dass wir sagen, wir müssen die schützen, die dürfen da nicht quasi raus. Und andere sagen, nee, die müssen mit diesen Medien in Kontakt kommen, die müssen kompetent gemacht werden, die müssen emanzipiert werden, dann damit umzugehen. Es gibt eine Gruppe, die hat ein sicheres Facebook für Schulen entwickelt. Die haben ein Facebook gemacht, was nicht im echten Facebook hängt, für Grundschulen, und machen darin einen Mobbingfall. Also eine Gruppe baut eine Schülerin auf, eine Figur, und die wird dann von anderen gemobbt. Und die sollen mal gucken, wie das ist. Da werden nicht sie gemobbt, aber die Figur, die sie aufgebaut haben, um das auch mal zu erleben. Und dann wird in der Klasse das auch besprochen. Und das ist wie Autofahren lernen. Ja? Mein Kind geht nachher auch durch den Straßenverkehr. Mein Kind geht ins Internet. Und das ist eher auch ein emanzipatorischer Ansatz zu sagen. Zum Beispiel Quellenarbeit. Die sollen kapieren, dass jeder Filme machen kann fürs Netz und nicht jeder Film die Wahrheit sagt. Ja. Also auch selbst mal mit Bildern zu lügen. Ja. Also selbst mal Bilder zu verändern, solche Hoax erkennen. Kennen Sie das World Trade Center mit dem Flugzeug, der steht da gerade. Selbst so Bilder zu machen und zu kapieren. Aha, ich kann auch lügen im Internet. Das ist Medienkompetenz. Ja. Also ja, gibt es im Grund schon, ob Sie es nachher einsetzen, ist Ihre Entscheidung. Gibt es alle Haltung, voll dagegen, voll dafür, es gibt alles da draußen. Würden Sie denn neue Medien in Grundschulen einsetzen? Sagt eher ja? Wer sagt auf keinen Fall? Wollen Sie es noch begründen? Also beide Lager, ich bin da wertungsfrei. Wollen Sie, warum nicht? Eher in Park, oder? Aha, okay. Bei den anderen, warum ja?
Also ich würde es, glaube ich, aufschneiden. Also ich würde sagen, Teil ja, Teil nein. Mhm. Also bei ganz ausschließen, das geht irgendwie einfach nicht mehr. Das ja. Stellt sich alles um. Und, ja. Aber ich finde halt auch wichtig, dass die Kinder eben dann nicht nur noch mit der Technik ja. kommen, sondern auch mal ausgehen. Genau. Wie viel zum Teil durch die Kreativität, die gar nicht ja. mehr wissen, jetzt habe ich dann schon gut Stein investiert.
Genau. Ja.
Erst wenn die da wirklich eine halbe Stunde draußen ja. mit dem Garten kommen.
Ja. Ja.
Anfangen
die
an wieder selbstständig.
Genau, ja. Ich erlebe es in dem Projekt, das wir gerade machen, gar nicht so als Bruch. Die gehen zum Beispiel raus, bauen was und machen dann ein Foto und dokumentiert das nochmal, weil diese Apps momentan so viele kreative Möglichkeiten geben, also nicht nur konsumierend zu sein, sondern auch kreierend. Also nicht heißt, dass sie nicht irgendwas anpacken und was bauen. Also ich sehe manchmal, dass es gar nicht so ein Entweder-Oder sein muss. Ja, wir gehen auch, zum Beispiel machen wir Geocaching mit iPads im Park und auf einmal, wir haben hier eine Mathe-App entwickelt, wo die gehen durch Frankfurt, macht Matthias Ludwig hier, und dann kriegen die Aufgaben gestellt, Matheaufgaben zum Messeturm. Also das erkennt dann, wo die stehen, und kriegen Aufgaben, eine Stadt zu erkunden auf dem Stadtausflug, ja, und kriegen dann Aufgaben zu den verschiedenen Gebäuden, ja, und machen dann so exploratives Stadt. Kennenlernen über Matheaufgaben, also so Sätze, ein bisschen Ansätze möglich. Ja. Und das ein spannendes ist jetzt im iPad-Projekt, wir haben die ersten Wochen, also ich bin auch, wir untersuchen es, also ich bin auch nicht ganz klar, wir gucken jetzt, wir haben es auch nur in zwei Fächern von, oder einfach. Die Schüler haben natürlich die Tendenz, dass auch mal das Ding wieder weglegen und sagen, jetzt will ich mal ohne. Ja, so die ersten Rückmeldungen auch drei Wochen, dass die auch dann gar nicht die ganze Zeit das einsetzen. Ja, nochmal. Also wir nutzen es auch nicht die ganze Stunde, sondern mal für was. Und wir legen es auch oft hin und die können überlegen, ob sie eine Wandzeitung machen oder das im iPad machen und kombinieren diese Möglichkeiten. Ja, recherchieren was sie auf die Wandzeitung malen. Also es ist kombinierbar auch. Ja, und im Grundschulunterricht sind die sowieso sehr kontrolliert. Also man kann ja sagen, alle iPads zu, dann machen die das auch. Ja, alle iPads wegpacken. Okay. Gibt es noch irgendeine Frage, irgendwas auf dem Herzen? Soweit verstanden alles? Alles soweit klar? Irgendwie schwer, Rückmeldung zu kriegen mit dieser Gruppe. Ist auch spät. Dann lasse ich Sie. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Soweit. Ne? Im Tutorial geht dann die Vertiefung und kommt die Anwendung. Ja, wir wissen ja jetzt, wie es geht. Ja. Okay, dann gute Heimfahrt. Dankeschön.